Es ist schön und es ist auch beruhigend, dass wir unsere Kinder Gott anbefehlen dürfen und dass sie immer wieder auch erleben dürfen, wie Gott eingreift in ihr Leben, sie bewahrt, sie beschützt, auch wenn sie oft Schweres durchmachen müssen. Und in gewisser Weise beginnt mit der Schule wirklich der Ernst des Lebens. Das muss man leider so ganz nüchtern sagen. Ja, wir sind zurück aus den Ferien, also nicht nur wir als Ehepaar, sondern einige von uns sind zurück aus den Ferien und wir wenden uns wieder der Normalität des Lebens zu. Aber für viele von uns waren die Ferien auch eine Zeit, in der wir die Schöpfung genießen konnten. Also ich spreche jetzt von uns, wir haben es sehr genossen, die Schönheit und die Erhabenheit der Schöpfung betrachten zu dürfen, genießen zu dürfen. Kurze Werbeeinblendung von der Marketingabteilung des Tourismus Österreich. Also wir haben viele Seen besucht, die es bei uns zuhauf gibt. Und wer da so im Mittelpunkt steht, das kann man leicht erkennen an diesen Fotos. Es dreht sich vieles um die kleinen Kinder, aber auch das ist etwas Wunderschönes. Die Schöpfung lässt uns staunen über Gott. Wenn wir in die Schöpfung reinschauen, fragen wir uns, Wahnsinn, wie ist es möglich, dass das alles so, wie es ist, gemacht wurde? Was für eine Intelligenz und was für eine Kraft und was für eine Kreativität steckt hinter dieser Schöpfung? Und doch, wenn wir in die Schöpfung reinschauen, dann merken wir, dass wir zwar die Erhabenheit Gottes erkennen, aber es bleiben viele, viele, viele Fragen offen. Die Schöpfung kann uns nicht beantworten, wenn wir Nöte und Probleme haben. Wie gehe ich mit meinem Leben, in meinem Leben damit um? Die Schöpfung wird uns dazu keine ausreichenden Antworten geben können. Die Schöpfung gibt uns auch keine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Vielmehr sehen wir sogar in der Schöpfung Dinge, die uns sehr irritieren. Fressen und gefressen werden. Ja, wir haben da das Bild gehabt von einem Picknick, das wir am See gemacht haben, weil es schön ist, man wollte gar nicht nach Hause gehen. Aber dann kommen die Wespen und die Ameisen und dies Zeugs und jenes Zeugs und man kämpft sozusagen. Ja, fressen und gefressen werden. Was ist die Antwort drauf? Die Schöpfung schweigt. Sehr eindrücklich, ich lese gerade das Buch Hiob. Und man sieht oder man merkt, wenn man das Buch liest, dass diese Menschen stark von der Schöpfung geprägt sind. Aber sie haben keine Antworten. Hiob muss plötzlich Leid erdulden. Die Freunde kommen zusammen, um ihn zu trösten. Aber sie können ihn nicht trösten, weil sie haben keine Antworten. Die Schöpfung gibt uns keine Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens. Und deswegen ist es notwendig, unter Anführungszeichen, dass Gott sich noch durch einen anderen Weg offenbart. Und dieser andere Weg ist das Wort Gottes, wie uns immer wieder gesagt wird in der Bibel selbst, durch das geschriebene Wort Gottes und durch Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, offenbart Gott sich in einer Tiefe, die die Schöpfung nicht geben kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das sehen. Und Matthias hat schon angetönt, ich möchte jetzt gerne den Herbst dazu auch nutzen, um uns mit den Psalmen etwas zu vertiefen. Und die Psalmen sind ein sehr schönes Beispiel für die Kunst, wie kunstvoll das Wort Gottes aufgebaut ist. Das heißt, hier haben wir viele Ähnlichkeiten mit der Schöpfung. Die Psalmen sind wunderschöne, poetische Beispiele der Offenbarung Gottes. Sie sind Lieder zum Singen. Und durch die Poesie und durch das Singen werden auch unsere Emotionen angesprochen. Wir sind als Menschen ganz bei der Sache und das Wort Gottes wird sozusagen Teil von uns. Und mit dem Gesang ist natürlich untrennbar der König David verbunden, der ein Liederdichter war, ein Musiker war und der viele Psalmen geschrieben hat. Also das Buch der Psalmen, der Psalter, wie man auch sagen kann, ist untrennbar mit dem König David verbunden. Und David war es auch, der den alttestamentlichen Gottesdienst bereichert hat mit Liedern. Sie sind uns oft nicht so bewusst, aber vor David, ja, wenn wir zum Beispiel zu Mose zurückgehen und so weiter, da gab es kaum oder keine Musik im Gottesdienst. Es war ganz auf das Opfer konzentriert und erst David hat diese Revolution sozusagen vollbracht. Es ist erstaunlich, wenn wir das lesen im Alten Testament. Wir fragen uns, warum hat er das gemacht? Wo hat er das Gebot von Gott bekommen? Aber es ist im Wohlgefallen Gottes gewesen. Gott hat David begabt mit diesen Fähigkeiten. Und diese Psalmen sind auch eine Quelle von tiefster Offenbarung. Also die Psalmen, der Psalter ist das Buch, das am häufigsten im Neuen Testament erwähnt wird. Also ob ihr das gewusst habt, ich habe sicher schon das eine oder andere Mal erwähnt. Die meisten Zitaten aus dem Alten Testament stammen aus den Psalmen. Und so sind die Psalmen eine Quelle tiefer Belehrung, vor allem über den Messias, den Gesalbten, den Christus. Und die Schreiber im Neuen Testament nehmen viele, viele Lehren, Lektionen aus den Psalmen, um über Jesus zu lehren. Heute möchte ich mit uns einen Blick in den Psalm 3 machen. Und das ist vielleicht ungewöhnlich für eine Einführung in das Psalmenbuch. Aber der Grund, warum ich das tue, ist der, weil es ein sehr überschaubarer Psalm ist und weil in diesem Psalm das Motto der Psalmen zum Ausdruck kommt. Und man kann das sagen, das Motto des ganzen Psalmenbuchs ist von der Klage zum Lob. Also ungefähr ein Drittel der Psalmen, wenn nicht mehr, sind Klagepsalmen. Aber diese Psalmen enden nicht mit der Klage, sondern es geht von der Klage zum Lob Gottes. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum ich den Psalm 3 gewählt habe, weil er der erste eigentliche Psalm ist. Die Psalmen 1 und 2 sind eine Art, man sagt, das Eingangstor in das Psalmenbuch und darüber werde ich dann in 2 Wochen predigen. Und so ist der Psalm 3 der erste eigentliche Psalm und so ist es auch nicht schlecht, wenn wir uns damit beschäftigen. Wir wollen ihn gemeinsam lesen. Diese rote Überschrift, die stammt von mir, also steht nicht in der Bibel. Aber der Vers 1 steht bereits so in der Bibel. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Abschalom floh. Herr, gemeint ist der Gott des Alten Testamentes, Yahweh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg oder man könnte auch sagen vom Berg seines Heiligtums. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen komme auf dein Volk. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, wenn wir dieses Wort betrachten, bitte ich, dass du mir Gnade schenkst zum Reden und ganz besonders offene Herzen zum Hören, dass dein Wort bewirkt, wozu du es gesandt hast. Amen. David bringt also seine gegenwärtige Not vor Gott. Es ist eine Anrufung Gottes. Herr ist das erste Wort. Er wendet sich an Gott mit seiner Klage. Das ist der erste Vers des Psalms selber, der Vers 2 und 3. Und vorher haben wir eine Überschrift. Also das ist der Beginn und wir haben vorher eine Überschrift. Das kommt sehr häufig vor, nicht in jedem Psalm, aber in vielen Psalmen haben wir eine Überschrift. Und hier in diesem Psalm wird uns die geschichtliche Situation vorgestellt, in der sich David befindet. Und das ist sehr hilfreich, weil dann verstehen wir den Psalm um vieles besser. In anderen Psalmen enthält die Überschrift eventuell Anleitungen. Zum Beispiel Psalm 4 heißt es, dem Chorleiter mit Saitenspiel, ein Psalm von David. Oder Psalm 5. Dem Chorleiter zu flöten. Also das sind Anweisungen, wie dieser Psalm gesungen und gespielt werden soll. Hier ein Hinweis auf den geschichtlichen Hintergrund und den lesen wir im zweiten Buch Samuel, wo wir genau lesen, was da alles vor sich gegangen ist. Und es macht Sinn, dass man diese Kapitel liest, um den Psalm besser verstehen zu können. Ich werde das jetzt nicht machen, also keine Sorge, ihr könnt das in aller Ruhe zu Hause machen. Aber ich möchte uns auf eine Stelle hinweisen, die schon früher steht im zweiten Buch Samuel. Denn der Grund, oder ich lese es am besten gleich vor, dann sehen wir, was der Hintergrund für diese Tragödie ist, dass David von seinem eigenen Sohn verfolgt wird. Da kommt der Prophet Nathan zu David, nachdem David Ehebruch begangen hat mit Bathseba. Und dann sagt er, der Prophet, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, das war der Mann der Bathseba, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau, nämlich Bathseba, hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen. Das ist der Hintergrund, dass Gott David das Unglück über seine Familie gebracht hat als Folge seiner Sünde. Und jetzt ist es soweit, dass David erleben muss, dass sein Sohn sich erhebt und er aus Jerusalem fliehen muss. Jerusalem, die Stadt des Königs. Jerusalem, die Stadt, um die es geht im Königtum. David muss fliehen. Und die Klage, die er vor Gott bringt, ist eindrücklich. Wie zahlreich sind meine Bedränger? Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. David hört die Leute reden. Sie reden bereits über ihn. Sie sagen, ja, der David hat schon vieles überstanden, aber jetzt ist fertig. Jetzt kann nicht einmal mehr Gott retten. Es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Wenn wir einen Bericht lesen würden über dieselbe Situation, dann würde vielleicht stehen, David wird von 10.000 Feinden verfolgt. Bericht, nüchtern, sachlich. Hier, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Das ist die Sprache der Psalmen. Eine Steigerung. Wir werden mit hineingenommen in dieses Geschehen. Und sogar Gott hätte ihn verlassen. Das ist es, was er zu hören bekommt. Wirklich dramatisch. Ich habe Anfang des Jahres einmal über einen Psalm oder über eine Stelle gepredigt, wo ich dann auch auf einen Psalm zu sprechen gekommen bin. Und da bin ich eingegangen auf die Frage, wer sind die Feinde für uns? Denn wir können das ja auch für uns anwenden. Und ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen. Die Feinde sind vielfältig. Es gibt äußere Feinde, Menschen, die uns bedrängen. Es gibt innere Feinde innerhalb der Gemeinde. Irrlehre, falsche Lehre, Streit und was es da alles gibt. Und dann habe ich gesagt, es gibt doch einen Feind, der in uns sitzt, der uns zur Sünde verleiten will und wie auch immer. Und so ist die Anwendungsmöglichkeit vielfältig, wenn wir solche Psalmen lesen. Die Klage, die David hier vor Gott bringt, ist relativ nüchtern. Er stellt einfach die Situation dar. Es wird schon klar, wie sehr er tief bedrängt ist. Also es geht weiter als nur ein Bericht. Aber die Klagen in den Psalmen können auch viel, viel dramatischer noch sein. Zum Beispiel nehme ich Psalm 13, damit wir spüren, was mit einer Klage vor Gott alles verbunden sein kann. Psalm 13. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Das ist ja fast ein Vorwurf an Gott. Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Also hier sehen wir die Klage, die geht tief. Und wir dürfen auch unsere Klage vor Gott bringen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft aus den Psalmen, dass wir unsere Klage vor Gott bringen dürfen. Vielfach meinen wir Christen, es ist ungeistlich zu klagen. Ich kann doch nicht klagen, Gott hat mich errettet, es ist alles erledigt, das Heil ist klar, Gott ist da, ich kann doch nicht klagen, das ist doch ungeistlich. Und da machen wir uns oft selber etwas vor, weil es nicht der Realität des Lebens entspricht. Das Leben ist oft brutal zu uns, das Leben ist oft hart zu uns, schwer. Und dann dürfen wir das vor Gott hinlegen und sagen, Gott, schau es geht mir nicht gut. Tief in meinem Herzen habe ich Kummer. Ich kann das nicht einfach so wegstecken. Ich bringe es vor dich. Und das ist der große Punkt. Ich bringe es vor Gott. Klagen ist nämlich etwas anderes als jammern. Also ich bringe jetzt meine eigene Definition von Jammern. Jammern wäre, wenn man betont, wie schlimm es nicht ist, wie schlimm ich es nicht habe, wie sehr ich nicht ein Opfer bin der Umstände und wie sehr ich eigentlich bemitleidenswert bin und ich hoffe auf eine Runde Ausdrucks des Mitleids. Diese Art der Klage führt aber nicht zu Gott. Diese Art der Klage führt nicht zum Lob Gottes, sondern diese Art der Klage führt eher zu mir selbst. Also bei Jammern würde ich zustimmen, das ist ungeistlich. Aber eine realistische Situation vor Gott zu bringen, zu klagen, das ist nicht ungeistlich und sollte auch im Gottesdienst Raum haben. Wir kommen hier nicht zusammen und singen fröhliche Jesuslieder, weil es uns immer so gut geht. Es kann sein, dass wir hier in den Gottesdienst kommen und bedrückt sind. Oder vielleicht haben wir gerade eine blöde Situation erlebt, unmittelbar bevor wir in den Gottesdienst kommen. Vielleicht sogar in der Ehe. Und dann denken wir uns, ich bin unwürdig. Ich kann doch so nicht in den Gottesdienst kommen. Geschwister, das ist falsch. Genau dann sollen wir in den Gottesdienst kommen, weil wir hier die Verheißung haben, dass Gott uns begegnen wird. Wir dürfen unsere Klage vor Gott bringen. Und Von daher sollte auch Klage Raum im Gottesdienst haben. Ich springe jetzt zum Schluss des Psalms, einfach um den Rahmen zu stecken. Und der Schluss des Psalms ist, bei dem Herrn ist die Rettung. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Hier löst sich nun die ganze Spannung, spätestens hier löst sich die ganze Spannung. Und David bezeugt Gott. David bezeugt die Rettung Gottes. David lobt damit Gott. Und David erbittet den Segen Gottes auf das Volk Gottes. Das ist auch noch sehr wichtig. Es geht ihm nicht nur um sein persönliches Wohlergehen, sondern er ist der König, der Gesalbte des Herrn. Und er ist für das Wohl des Volkes zuständig sozusagen. Und er erbittet den Segen Gottes für das Volk. Und so sehen wir, wie dieser Psalm von der Klage zum Lob Gottes kommt. Und das ist kein Zufall, sondern auch der ganze Psalter als Buch endet mit einem gewaltigen, sagt man da Crescendo, Musiker? Sagt man da Crescendo? Ja, also einen Höhepunkt an Lob. Ein Höhepunkt an Lob, die Psalme 146 bis 150. Nur Lob. Und der Psalm 150, da beginnt jede Zeile mit Lobe den Herrn. Halleluja! Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Von der Klage, von den Problemen, und wir werden das auch dann in zwei Wochen noch sehen, dass von Anfang an das Problem des Königs, der verfolgt ist, da ist, hin zum Lob Gottes. Gott greift ein, das ist die Message. Bei dem Herrn ist die Rettung. Nicht wir Menschen machen das so klug und toll, damit wir gerettet werden, sondern Gott greift ein und der Höhepunkt des Eingreifens Gottes ist, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern gerettet werde. Was haben wir beigetragen, dass Jesus gekommen ist? Jesus ist gekommen zu einem Zeitpunkt, da haben wir noch gar nicht existiert. Wir sind Nutznießer des Eingreifens Gottes. Und die Folge, dann ist unsere Antwort. Wir antworten auf das Eingreifen Gottes mit einem Lob. Und die Anwendungen sind natürlich vielfältig. Ich kann mich fragen, wie gestalte ich meine persönliche Gebetszeit? Und wenn wir dieses Muster beibehalten, von der Klage zum Lob, dann beten wir gut, dann beten wir mit den Psalmen. Ich darf Gott meine Not hinbringen, aber wir wollen uns ausrichten auf Gott, Gottes Eingreifen erbitten, erwarten und Gott bereits loben dafür, dass er das tun wird. Und das wird unseren Tag retten. Ja, wenn wir stille Zeit machen am Morgen und wenn wir so beten und wenn wir so die Bibel lesen, dann wird das unseren Tag verändern. Zum Positiven, zum Schönen, zum Guten. Ich habe gerade letzte Woche so eine Situation gehabt, wo negative Gedanken durch meinen Kopf gegangen sind, immer und immer wieder. Und dann habe ich einfach gesagt, das geht nicht. Ich bringe diese Gedanken jetzt so, wie sie sind, vor Gott. Erwarte und erbitte, dass Gott eingreift und möchte Gott ganz bewusst loben. Es gibt so vieles zum Loben. So vieles zum Loben. Und ja, es verändert die Situation. Vom Klagen zum Loben, das ist die Richtung. Und so könnte auch unser Gottesdienst aussehen, dass wir unsere Klage vor Gott bringen, dass wir Gottes Reden hören und dass wir dann antworten in einem Lob Gottes. Also Anfang und Ende, Klage und Lob. Der Psalm hat aber auch noch einen Mittelteil. Da kommen noch einige Botschaften, die hier übermittelt werden. Und wir sehen, dass der Psalm, ich habe sie optisch dargestellt, 5 Strophen hat. 4 Strophen ungefähr gleich lang, die 5. Strophe kürzer als Abschluss. Und leider ist in den vielen Übersetzungen dieser Aufbau der Strophen nicht ersichtlich. Ich habe gerade gestern mit einem Freund gesprochen, der selber an einer Bibelübersetzung mitgearbeitet hat, wo sie in ihrer Übersetzung das sehr schön darstellen. Und ich habe ihn gefragt, warum das nicht mehr der Fall ist. Und er sagt, ja, wahrscheinlich, weil es oft nicht so eindeutig ist. Und dann sagt man, ja, dann lassen wir es gleich bleiben und haben eine Wurst, also einen Psalm in einer Wurst durch. Und das ist eigentlich wirklich sehr, 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 sehr schade. Sehr, sehr schade, weil diese Strophen haben ja einen Inhalt, haben ja eine Botschaft. Wir sehen einen Aufbau, wir sehen einen Höhepunkt dann und wir sehen also einen Spannungsbogen und wir sehen dann einen krönenden und einen Abschluss, der zur Ruhe und zur Lösung führt. Bei uns heute sind Gedichte und Lieder anders aufgebaut als in der hebräischen Dichtung. Bei uns sind Reime oder die Länge von Versen sehr, sehr wichtig, damit wir das singen können im Rhythmus, in der Metrik und so weiter. Und am Ende haben wir sogar noch vielfach Reime. Und das finden wir in der hebräischen Dichtung nicht. In der hebräischen Dichtung sind die Wörter, die Worte viel, viel wichtiger als die Frage, ob sich das alles reimt und ob das alles genau aufgeht. Von daher nimmt man an, dass die Art der Lieder auch ganz anders war. Also ich kenne mich da nicht aus, aber irgendwer sagt, das war vielleicht mehr so ein Singsang, wo man gesungen hat, aber nicht in der Art und Weise, wie wir singen mit diesen Melodien, die sich dann durchziehen und wo wir Strophen und so weiter mit denselben Liedern haben. Für die hebräische Poesie sind die Wörter wichtiger und es geht bis ins Detail hinein. Die Masoreten, das sind die Leute gewesen, die uns die hebräische Bibel überliefert haben, die das also sehr, sehr genau genommen haben, die haben sogar die Worte gezählt. Jedes Wort, alles, ich sage jetzt einmal mathematisch aufbereitet. Ich gebe euch da mal einen kurzen Einblick, wie das dann so ausschaut. Die Zahlenwerte zu Psalm 3. Psalm 3 hat also 61 Wörter. 8 mal 7, die Zahl 7 spielt eine große Rolle, plus 5, das ist der letzte kürzere, die letzte kürzere Vers und Strophe. Wir haben also einige Verse, die ersten Verse, die haben alle jeweils 7 Wörter und dann die letzten 2 Verse haben 3 mal 7 Wörter. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass das jetzt irgendwie schlecht gemacht wäre, sondern mit unserer Verszählung hängt das zusammen und der letzte Vers hat 5 Wörter, natürlich hebräische Wörter, ist klar. 18 Zeilen, das sind 5 Strophen, wie wir gesehen haben, 4, 4, 4, 4 plus 2. Alles wurde also dokumentiert und aufgezeigt. Und jetzt fragen wir uns, ist das reine Mathematik um der Mathematik willen, dass irgendein mathematisch begabter Mensch seine Freude an den Psalmen hat? Ja, vielleicht auch. Also wir dürfen das nie trennen. Das eine schließt das andere nicht aus, aber es hat ein Ziel. Und zwar gibt es ein Zentrumswort. Ein Wort im Psalm, der das Zentrum ist. 30 plus 1 plus 30. Das eine Wort ist das Zentrum. Und dieses Wort heißt, ich schlief. Spannend, oder? Ich schlief. Und dann gibt es auch Mittelzeilen, also ein Zentrumsvers, Mittelzeilen. Das ist also auch dieser Vers 6, der aus 7 Wörtern besteht. Und wenn wir jetzt den Inhalt des Psalms mit diesem Zentrum betrachten, dann wird plötzlich eine Botschaft offenbar, die sehr, sehr tiefgehend ist, nämlich die, dass David ja auf der Flucht ist. Er ist ja auf der Flucht. Er sagt nicht, Zehntausende Kriegsvolks habe ich Angst. Also können wir davon ausgehen, dass ein großes Heer hinter ihm her ist. Und er legt sich nieder und schlaft. Das müssen wir uns praktisch vorstellen. Ich schlafe oft wegen kleineren Dingen nicht. David schläft. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützte mich. Und die Botschaft, die darin steckt, ist gewaltig. Denn David ist der Gesalbte des Herrn. Er flieht sogar außerhalb des gelobten Landes nach Transjordanien und er schläft. Ist ihm das egal? Hat er schon resigniert? Hat er schon aufgegeben? Nein, ganz im Gegenteil, wie wir sehen können. Wir können den Rest des Psalms lesen. Wir haben gesagt, zu Beginn in der Klage sagen die Leute, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Und er sagt, du aber, das Aber Gottes, du aber bist ein Schild um mich her, meine Ehre, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von dem Berg seines Heiligtums, von dort, wo David fliehen musste. David wusste, Gott wird dort wirken. Und genau das ist geschehen, wenn wir die Geschichte lesen. Gott hat in Jerusalem gewirkt und für David gekämpft. Also ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht Zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. David ist in der Rettung Gottes, er ruht in Gott. Das ist ein riesiges Vorbild für uns. Wir dürfen ruhen in Jesus Christus. Und dann sagt er, steh auf, Herr. Rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Das erinnert uns an den Philipperbrief, wo wir eigentlich Ähnliches gelesen haben. Wo wir gelesen haben, dass Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde oder eure Freundlichkeit soll allen Menschen bekannt werden. Also David, der voll unter Stress ist, wenn er diesen Stress die anderen Menschen spüren ließe, das wäre eine Katastrophe. Nein, unsere Freundlichkeit, unsere Milde sollen wir den Menschen kund werden lassen. Der Herr ist nahe, er ist da. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Die gleiche Botschaft, die wir im Alten und im Neuen Testament finden. Und David, durch einen kunstvollen Psalm, legt er uns diese tiefe Botschaft mathematisch genau dar. Und wir sehen die Schönheit, die Vollkommenheit, wie Gottes Wort vollkommen ist, wie es vollkommen aufgebaut ist. Und ich wage sogar noch einen Schritt mehr. Zum Schluss noch einen Schritt mehr, nämlich die prophetische Ebene. Ich habe schon zu Beginn gesagt, die Psalmen sind das Buch, wo wir sehr viel lernen können über den Messias, über Christus. Daher haben die Psalmen immer auch eine prophetische Ebene über den Messias, über Jesus Christus. Und wenn wir das jetzt übertragen, auch Jesus musste aus seinem Eigentum fliehen, unter Anführungszeichen. Er wurde von seinen Feinden aus seinem Eigentum verdrängt. Johannes 1 sagt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und bei Jesus ging es sogar noch tiefer. Jesus ließ sich töten. Und ich sage wirklich ganz bewusst, Jesus ließ sich töten. Jesus ist seinen Feinden passiv gegenübergestanden. Genauso wie David geflohen ist, passiv. Man könnte ja sagen, ja, David, du musst kämpfen. David hat gewusst, in der Situation ist es nicht zum Kämpfen. Auch Jesus hat nicht gekämpft. Jesus hat sich töten lassen. Ich legte mich nieder und schlief. Die Menschen waren enttäuscht, die Jünger waren enttäuscht. Die Emmaus-Jünger sind mit Jesus, haben Jesus getroffen, aber sie haben nicht gewusst, dass es Jesus ist. Und sie bringen ihre Enttäuschung zum Ausdruck. Und sie sagen in Lukas 24, sagen sie, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und Jesus spricht zu ihnen, was denn? Und sie sagen, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Totale Enttäuschung. Die Hoffnung war zunichte. Was sagt Jesus dann zu ihnen? Er erklärt ihnen dann einiges und sagt, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und später sagt er dann den Jüngern Ähnliches, dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Es ist offensichtlich jetzt keine Belehrung über die Auferstehung, aber die Botschaft ist drinnen. Die Botschaft ist drin, der Messias muss fliehen, er ist weg, er ist schwach und er kommt zurück in Macht und Herrlichkeit. Was wollen wir mitnehmen aus diesem Wort Gottes? Eines ist mir wichtig, so wie wir über die Schöpfung staunen, und ich staune wirklich, sollen wir über das Wort Gottes staunen. Es ist keine wahllose Sammlung von irgendwelchen Berichten, die irgendwer irgendwie zusammengestellt hat, sondern es ist eine kunstvolle Zusammenstellung von Texten, hier in dem Fall von Liedern, von Gedichten, die uns mit hineinnehmen, die uns zum Singen einladen, die uns zum Auswendiglernen einladen, die unsere Emotionen mit berühren. Und wir erfahren in dieser Offenbarung Gottes Antworten auf unsere Fragen, anders als in der Schöpfung. Wir haben klare Botschaften, wir haben klare Anwendungen, die wir für unser Leben mitnehmen dürfen. Lassen wir uns doch dieses Motto von der Klage zum Lob, nehmt dieses Motto mit. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft für heute, dass wir Gott unsere Klagen hinlegen dürfen, aber sie mögen uns zum Lob Gottes führen. Und natürlich können wir auch als Gemeinde vieles lernen, wie wir zum Beispiel unseren Gottesdienst gestalten können. Wir können Elemente daraus entnehmen und es würde mich interessieren, mehr daran zu arbeiten, aber das ist ein eigenes Thema. Und zuletzt offenbaren uns die Psalmen Gottes Heilsgeschichte. Ganz, ganz wichtig, dass wir Gottes Heilsgeschichte kennenlernen und in dieser Heilsgeschichte leben. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein heiliges Wort, das du uns gegeben hast. Es ist wunderbar. Danke auch für all die Männer, die du beauftragt hast in der Überlieferung, dass dieses Wort Gottes so getreu überliefert wurde, dass wir es in Händen halten dürfen, dass wir dein Reden, deine Offenbarung darin erkennen können. Bitte öffne unsere Herzen dafür. Gib uns Ruhe, dieses Wort zu lesen, über dieses Wort nachzudenken, sodass wir die Botschaften immer tiefer erkennen. Wir brauchen sie für unser Leben jeden Tag neu. Wir danken dir, dass du mit uns bist, und ich möchte dich loben, Herr. Amen.